Hier wird eine ganz, ganz wichtige Sache dabei vergessen. Jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, ist emotional basiert. Wir handeln emotional und begründen im Nachhinein vielleicht noch rational, dass wir dann irgendwann merken, jawohl, das hat Sinn gemacht, dass ich das gemacht habe. Aber der erste Impuls, die erste Entscheidung basiert immer auf Emotionen. Grundsätzlich ist es völlig egal, ob es die Partnerwahl ist, ob es das Auto ist, die Wohnung, die Hose, sogar meine Sachen, die ich im Supermarkt kaufe. Das heißt, jede Entscheidung, die getroffen wird, ist erstmal immer emotional basiert.
Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Pechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, heute habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem tausche ich mich regelmäßig aus. Wir haben so einen kleinen WhatsApp-Chat, den man irgendwann mal vielleicht mal ausdrucken könnte. Da könnten auch ein paar ganz interessante Sachen bei rauskommen. Und da daten wir uns immer gegenseitig ein bisschen ab. Was hat er jeweils andere entdeckt? Was gut läuft? Was vielleicht auch nicht so gut läuft? Und geben uns da immer so gegenseitig ein bisschen Input. Und erst vor kurzem hat er sich wieder bei mir gemeldet und hat mir einen so einen typischen Marketingfehler aufgezeigt, der leider immer noch viel zu oft in unserer Branche passiert. Und dann habe ich mir dabei eigentlich so den Chatverlauf angedacht und habe gedacht, da können wir eigentlich auch gleich sagen, was sind so denn die typischsten Marketingfehler, die so in der Branche passieren und wie kann man sie vielleicht auch besser machen? Und genau dafür ist er heute da, um davon uns einmal zu berichten. Ich freue mich ganz herzlich, auf der anderen Seite des Bildschirms begrüßen zu können, den lieben Christian. Servus Christian, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Andreas, ich grüße dich. Ja, ich freue mich auch, hier jetzt Gast in deinem Podcast zu sein. Andersrum hatten wir das, die Konstellation ja schon. Und ja, ich freue mich auf eine spannende Folge, cooles Thema, zu dem wir mit Sicherheit hier genug Input geben können.
Genau. Wer natürlich gerne diesen Podcast, wo ich mal beim Christian schon zu Gast war, nachhören möchte im Fitnessstudio-Inhaber-Podcast, der findet natürlich in den Shownotes auch den Link zum Christian seinen Podcast. Dann könnt ihr auch gerne dort auch mal reinhören. Gibt es auch eine ganze Menge spannender Folgen. Lohnt es sich auf jeden Fall mal, die Lauscher zu spitzen. Wir wollen aber zum Anfang erstmal dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen, so wie man es ja kennt aus diesem Podcast. Deswegen stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, was machst du eigentlich und wie hat es sich in unsere Branche verschlagen?
Ja, das ist relativ einfach in ein paar Eckpunkten erklärt. Christian Guzin, wie gesagt, mein Name, bin Pottkind, wie man so schön sagt, sitze im schönen Bochum und bin seit 2004, oh Gott, das sind 20 Jahre, in dieser schönen Branche tätig und bin letztendlich ja über mein Hobby ganz klassisch, da wird sich der eine oder andere wahrscheinlich wiederfinden, zu den Tätigkeiten gekommen, schon seit gefühlt Ewigkeiten ja, am Eisen, Mitglied im Studio und habe dann eben 2004 gesagt, okay, jetzt machst du das mal, was du sowieso schon privat liebst und habe dann wirklich den ganz klassischen Weg genommen, angefangen als ganz einfacher Flächentrainer über Personal Training, Studioleitung für mehrere Clubs gemacht, bis ich mir dann im August 2007 so meinen eigenen kleinen Traum erfüllt habe und habe dann mein erstes Personal Training Studio aufgemacht. Heute würde man wahrscheinlich Boutique Studio dazu sagen. Ich habe so viel Spaß daran gehabt und das hat überraschenderweise auch so gut funktioniert, dass ich das noch dreimal gemacht habe. In Summe waren es dann vier Studios. Das Ganze habe ich bis 2016 gemacht. Ja, und wie das Leben dann immer so spielt, irgendwann muss man sich auch mal eine neue Herausforderung suchen. Hab dann halt gesagt, okay, jetzt hast du hier vier Clubs wirklich profitabel und gut durch die Jahre gebracht. Warum nicht auch anderen mal ein bisschen unter die Arme greifen und habe dann ein Jahr später, 2017, angefangen, das Fitnessstudio-Inhaber-Projekt quasi ins Leben zu rufen. Das hat angefangen mit der Facebook-Gruppe, seit 2017, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war das damals die erste exklusiv halt nur für Fitnessstudio-Inhaber. Dann kam während Corona der Podcast dazu und eben auch noch diverse Services sozusagen, dass das Ganze halt so komplett rund ist. Und damit bin ich seit 2017 jetzt unterwegs.
Ja, da kommt also auch schon einiges zusammen bei dir. Auf ganz so viele Jahre in der Fitnessbranche schaffe ich es noch nicht. 5 Jahre später, dann war ich auch dabei, 2009. Aber da merkt man schon, da ist viel dabei. Und wer natürlich auch diese angesprochene Facebook-Gruppe gerne mal sich genauer anschauen möchte, findet natürlich auch dazu den Link in den Shownotes. Da kann er sich zu mittlerweile, glaube ich, weit über 1000 Leuten dazugesellen, die in der Gruppe zusammenkommen und sich da eben über aktuelle Problemstellungen, die den einen oder anderen im Fitnessstudio-Alltag konfrontieren, auch gerne mit den anderen austauschen. Ja, Christian, wir wollen uns aber heute, wie wir es ja auch schon angekündigt haben, mit den häufigsten Marketingfehlern, die wir aktuell in der Fitnessbranche beobachten, beschäftigen. Und wir haben uns 3 Punkte rausgeschrieben. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal ganz vorne mit dem ersten an. Und das war auch der Start eigentlich von der Diskussion, die wir erstmal über WhatsApp dann geführt haben, nämlich das Thema der falschen Werbebilder. Erklär uns doch mal, was ist damit eigentlich überhaupt gemeint?
Falsche Werbebilder muss man jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen differenziert betrachten. Falsch ist natürlich immer so ein hartes Wort. Ich verwende eher immer so den Begriff unpassend. Letztendlich muss man natürlich erstmal gucken, für wen soll das Ganze sein? Also wenn ich jetzt Marketing mache und das müssen wir ja nur alle machen, um eben neue Mitglieder hier ins Studio zu kriegen, Interessenten zu generieren und so weiter, muss ich oder sollte ich mir am Anfang erstmal logischerweise den Gedanken machen, ja, wen will ich überhaupt ansprechen? Ja, so wahllos durch die Einkaufsstraße zu rennen und alle möglichen Leute irgendwie anzuquatschen, macht da jetzt nicht ganz so viel Sinn. Das heißt, ich brauche schon irgendwo, den Fachbegriff, vielleicht kennst du eine oder andere, so eine Art Kundenavatar. Ich muss natürlich gucken, wen möchte ich ansprechen. Und dazu muss natürlich erstmal das Bild passen. Sowohl vom Menschen als auch letztendlich wieder vom Umfeld her. Und hier gibt es natürlich schon wieder so ein kleines Problem, was in der Branche nur bekannt ist. Und das ist eben das Thema der Entscheidung. Ja, wen möchte ich denn ansprechen? Ja, am liebsten möchten wir ja alle ansprechen. Ja, wir machen alles für jeden. Und das hat dann eben zur Folge, dass man in Werbeanzeigen oder teilweise auf Webseiten, auf dem Facebook-Profil etc. einfach eine wahnsinnig tolle Auswahl von Bildern findet, die aber so verschieden ist wie nur irgendwas, aber gar keinen klaren roten Faden hat. Also das heißt, wenn ich da jetzt drauf gucke, ich erkenne mich als Person nicht wirklich wieder, um dann letztendlich für mich auch den Schluss zu ziehen, okay, die meinen mich. Ja, das heißt, da wird dann geguckt, Stockfotos, dann ein paar Bilder aus dem Studio, vielleicht zerrt man auch noch den einen oder anderen Kunden irgendwie vor die Kamera oder vielleicht auch Leute vom Team. So, und dann geht das von jung bis alt, von dick bis dünn, von Situation und Aussehen und was weiß ich nicht. Aber ich habe nicht diesen roten Faden. Ja, teilweise, da kommen dann natürlich noch andere Sachen dazu, wie Farbgebung, CI und so weiter. Das sollte natürlich auch vom Auftritt her passen, wenn meine Logofarbe, wenn meine CI-Farben jetzt letztendlich blau oder grün oder orange oder so, dann macht es nicht so viel Sinn, Bilder zu posten, wo ganz viel Gelb drin ist oder wo nur Schwarz-Weiß drin ist oder irgendwie sowas. Also da sollte man am Anfang vielleicht schon mal hingehen und sich einfach vielleicht doch mal trauen, so, wer ist denn die typische Person auf der Straße, die ich ansprechen würde? Wie sieht die aus? Wie alt ist die? Wie passt das zusammen? Also wirklich die Zielgruppe. Einfach jetzt mal ganz, ganz konkret, um zum Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt als Gesundheitsstudio eben auf die Suche gehe und möchte hier eben gesundes Training, Rückentraining anbieten für eine Zielgruppe, beispielsweise Ü45, Ü50, dann macht es nicht viel Sinn, irgendwie einen 25-Jährigen mit einem Sixpack um 50er Oberarm irgendwo zu posten. Da fühlen sich die Leute nicht abgeholt. Ja, das heißt, hier ist ganz, ganz wichtig so dieses Thema Identifikation, wo ich eben drauf gucken muss. Und das sehe ich in Facebook-Posts, ich sehe es auf Webseiten und ich sehe es eben auch ganz, ganz speziell eben auch im Marketing, in der Werbung, wo dann irgendwie was, ja, so ein Beispiel, so ein Stockfoto irgendwie reingeklatscht wird, aber wo ich mir denke, okay, das passt doch gar nicht zur Zielgruppe. Das ist doch eine Ansprache letztendlich vollkommen vorbei, so mehr oder weniger.
Lass uns das vielleicht mal noch ein bisschen vertiefen, ja, dieses Thema der Bildsprache, die damit ja auch zusammenhängt. Wenn ich so eine Person dann quasi verwende, also ein Bild einer Person verwende, für eine Marketingkampagne verwenden möchte, und mal angenommen, nehmen wir dieses Beispiel von gerade, ich glaube, Ü45 hattest du, glaube ich, gerade als Beispiel.
Ü45 oder Ü50 und eben klassisch Rückentraining, ja, Muskulaturaufbau und so weiter, ja.
Genau, also so ein ganz typisches Beispiel, ja, glaube ich, das ja auch durchaus die Zielgruppe bei vielen Gesundheitsstudios definitiv sein dürfte. Wenn wir dann hier Bilder verwenden mit entsprechenden Personen, wie stark sollte vielleicht auch in diesen Bildern dann zwar diese Person in einer entsprechend ähnlichen Zielgruppe, Alterskategorie abgebildet sein, die aber vielleicht schon sehr gut trainiert ist und dann eher ein Ziel für diese Altersgruppe verkörpert? Oder wie stark sollte sie vielleicht eher auf der anderen Seite den Ausgangspunkt dieser Altersgruppe vielleicht verkörpern, die noch nicht ins Studio geht und jetzt quasi damit anfängt?
Das ist sehr interessant. Gibt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Meinungen dazu. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich finde das jetzt durchaus absolut nicht verkehrt, das Ziel zu visualisieren. Das hat im Marketing eigentlich seit Jahren schon immer sehr, sehr gut funktioniert, weil Menschen konsumieren das, was sie sein möchten. Also da, wo sie hin möchten. Da gibt es ganz, ganz klassische Beispiele. Nehmen wir mal ganz einfach. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber nehmen wir einfach mal aus, was ist das, 80er, 90er Jahre, diesen typischen Marlboro-Cowboy. Ja, der reitet durch seine Prärie, macht sich abends so dieses Lagerfeuer an und sitzt da unterm Sternenhimmel und ich weiß nicht, ich glaube, der Slogan war dann letztendlich a warm campfire, a hot cup of coffee and a good smoke. So, das ist dieses Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, von Abenteuer. Ja, und das dann eben halt, ja, sorry, in Verbindung mit der Zigarettenmarke dann halt, aber das ist das, was die Leute sehen wollen. Auch noch ein ganz anderes klassisches Beispiel zu dem Thema. Ich glaube, jeder kennt die Geissens. So, warum gucken Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen von Menschen seit, ich weiß es nicht, über 10 Jahren sich den Lifestyle dieser Leute an? Die wissen, ja, da werde ich nie hinkommen. Ich werde nie Rolls-Royce fahren, ich werde nie in Monaco wohnen oder Privatjet fliegen oder was, aber die Leute gucken sich das an. Weil insgeheim hat man diesen Traum, insgeheim mag man das, man feiert diesen Lifestyle und das ist das, was letztendlich konsumiert wird. Also spricht's im ersten Moment erstmal überhaupt nichts dagegen, das Ziel zu visualisieren, also wirklich diese Schmerzfreiheit, diese Freiheit, ich kann mich bewegen ohne Schmerzen, ich kann alles tun oder eben auch, ja, gleichermaßen analog beim Abnehmen, ja, ein flacher Bauch, ein knackiger Hintern oder von mir aus auch ein Sixpack, völlig egal. Also da finde ich jetzt erstmal nichts Verwerfliches dran, das wirklich auch genau so zu visualisieren. Weil andersrum, wenn ich jetzt diesen Schmerz visualisiere, Schmerz schreckt Leute ab. Das ist wieder so ein Thema, weil letztendlich das Bild, da werden wir wahrscheinlich auch nachher noch drauf kommen, soll ja insbesondere im Marketing als Eye-Catcher wirken. Ja, und wenn ich dann so ein Bild habe von so einem schmerzgeplagten Menschen, der das Gesicht verzieht und sich hinten an den Rücken fasst, dann ist das nicht unbedingt die beste Idee, um Leute beim Scrollen zu unterbrechen, beispielsweise durch ein Facebook-Feed oder so. Also da macht das Positivbeispiel halt definitiv viel, viel mehr Sinn.
Okay, sehr interessant. Wenn wir jetzt diese Bilder aber natürlich nehmen, du hast es ja gerade schon diesen Begriff einmal ganz kurz in den Raum geworfen, nämlich den Begriff von Stockfotos. Ja, also, dass man Bilder im Endeffekt verwendet, die irgendjemand anders gemacht hat, die auch erstmal nicht mit dem eigenen Fitnessstudio oder eigenen Gesundheitsstudio zu tun hat, die irgendwo aufgenommen, es kann in den USA gewesen sein oder sonst wo auf der Welt, und die ich dann vielleicht auch verwende in meiner Marketingkampagne. Wie stehst du zu so etwas, also dass man quasi ein allgemeines Stockfoto, auch wenn vielleicht die passende Zielgruppe dann darauf abgebildet ist, aber es halt eben nicht einen Bezug zu deinem Studio hat. Wie siehst du das im Vergleich dazu, dass man natürlich auch immer auch sagen könnte, ich kann mir auch immer einen Fotografen holen, der kann bei mir in die Anlage kommen und halt wirklich echte Bilder machen, wie es wirklich bei mir voraussieht und vielleicht dann halt ein Model dabei ist, das zur Zielgruppe passt. Wie siehst du da das Thema mit den Stockfotos?
Das kommt tatsächlich auf den Einsatz an. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich unterscheiden, was ist der Zweck dieses Fotos? Möchte ich damit jetzt Werbung machen? Dann spricht für mich absolut nichts gegen ein Stockfoto. Wie gesagt, sofern es eben die Botschaft transportiert, zur Zielgruppe passt, diesen Kundenavatar letztendlich symbolisiert und so weiter und so fort. Das machen auch ganz, ganz viele. Ich glaube, ich habe noch keine McFit-Kampagne gesehen, die Fotos von Kunden aus dem McFit-Studio oder so machen. Ja, da sind immer braun gebrannte Mädels und Beach Boys und was weiß ich nicht alles. Und es funktioniert. Ja, das ist vollkommen okay. Also werbetechnisch gesehen habe ich persönlich da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Anders sieht es aus auf einer Webseite. Ja, eine Webseite ist meine digitale Visitenkarte, das ist mein Aushängeschild, das ist letztendlich der erste Anlaufpunkt, wo sich Menschen halt tiefergehend über mein Studio, meine Leistung und so weiter informieren. Und wenn ich da nur gekaufte Bilder drauf mache, dann kann mir das ganz, ganz heftig auf die Füße fallen. Also da würde ich immer eigene Fotos machen lassen, ja, auch gerne mal wirklich professionell von einem Fotografen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dann vielleicht den einen oder anderen Kunden vor die Kamera zu ziehen oder so. Ja, da dürfen dann auch ruhig mal ein paar Statisten rumlaufen, wenn man da Zugriff drauf hat. Das ist völlig okay. Aber auf einer Webseite, die letztendlich das Vertrauen zum Interessenten, zum Kunden aufbauen soll, dass der sich am Ende auch bei mir meldet, ist immer dieses Thema authentische Bilder, ja, Realität, so sieht es wirklich bei uns aus. Ja, jetzt stell dir mal vor, die machen das Top-Fotos von so einem High-End-Gym von mir aus irgendwo in Kalifornien, Miami, am besten noch mit Meerblick und was weiß ich nicht. Und jetzt kommst du da rein, das Ding hat zwei Fenster und einen Teppichboden von 1990 und die Kunstpalme steht da in der Mitte. Da denkst du dir auch, das ist klassisch, so wie Tinder im Moment auf deinem Foto, hast aber ganz anders ausgesehen. Ja? Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es kommt eben tatsächlich darauf an, wofür brauche ich das Bild jetzt? Ja.
Ja, sehr spannend. Ja, wir sehen schon, also bei Bildern ganz entscheidend, wir haben jetzt einmal das Thema mit, meine Zielgruppe muss sich auch abgebildet fühlen auf diesen Bildern. Da kann ich dann aber auch durchaus allgemeine Fotos verwenden, solange diese Zielgruppe davon eben auch sich selbst oder sich selbst damit identifizieren kann. Wenn ich dann aber wirklich explizit final Bilder auf meiner Homepage oder so zum Beispiel habe, da macht es dann durchaus auch Sinn, quasi von diesen Stockfotos eben wegzugehen und sehr stark in die Realität zu gehen, was sich wirklich real vor Ort abbildet, zumindest was die Hintergründe angeht, was die Personen, die dann wiederum drauf sind, angeht, ist es dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage des zur Verfügung stehenden Budgets, was wir dann entsprechend machen können.
Definitiv, klar. Das kann auch ruhig das Team sein. Was man dann, also ich würde auch jedem davon abraten, Fotos von einem leeren Studio zu machen. Ja, das kommt auch nicht wahnsinnig gut. Aber das kann auch ruhig das Team sein, wo man dann mal so ein Shooting-Day macht, dass die Leute da trainieren oder vielleicht bringt der eine den anderen nochmal die Eltern mit oder so. Das ist alles völlig okay, weil das muss einfach diese natürliche Atmosphäre schaffen, dass ich, wenn ich eben auf die Website, auf die Homepage gehe, sage, ja, sieht cool aus. Ja, und da wird mir nicht irgendwie eine utopische Welt gezeigt oder so.
Okay, jetzt haben wir ja sehr stark natürlich so ein bisschen in der Theorie darüber gesprochen, wie das Ganze aussehen könnte, wie man das Ganze korrekt machen könnte. Gibt es vielleicht auch irgend so ein Best-Practice-Beispiel, wo du sagen würdest, da kann man sich auf jeden Fall mal draufschauen, um dann zu sehen, wie es besser geht?
Oh Gott, also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, locker über 2000 Webseiten in den letzten 3 Jahren gesehen. Und es waren mit Sicherheit auch gut gemachte dabei. Aber leider Gottes ist der überwiegende Teil nicht so aufgestellt im Bereich Bild, Design und so weiter, wo ich jetzt so ganz, ganz explizit, was mir jetzt im Kopf hängen geblieben wäre, natürlich, ich sag mal, die High-End-Studios, ob das jetzt ein Aspria, ein Elixia oder eben auch, müssen wir nicht drüber reden, Sports Club in Hamburg. Ja, das sind natürlich Beispiele, die sehen natürlich von innen auch so aus, dass die sagen können, ja, wir können alles hier selber fotografieren, weil das ist High-End. Ja, aber nehmen wir mal so das ich will jetzt nicht sagen durchschnittliches Studio, aber es gibt halt eine riesengroße Masse, die da ganz, ganz viel optimieren kann.
Okay. Wir können es ja, glaube ich, auch so ganz schön machen und vielleicht auch ein bisschen eine Einladung hier an alle Zuhörer geben. Wenn ihr vielleicht ein Studio habt, wo ihr sagen würdet, als Einzelstudio schafft es aber genau das abzubilden, wie es der Christian gerade dargestellt hat, dann schreibt uns doch gerne unter den Postings auf den sozialen Kanälen, da sehen wir das auch beide, oder natürlich auch gerne eine E-Mail, eine private Nachricht an uns. Dann schauen wir da gerne mal drauf, und wenn da so ein Beispiel dabei ist, würde ich vorschlagen, Christian, dann featuren wir das auch mal.
Absolut, sehr gerne.
Unseren Postings, und dann kann man das, glaube ich, als gutes Best-Practice-Beispiel auch in Zukunft mal hier ranziehen, wie ein Einzelstudio es auch machen kann. Die Ketten machen das sicherlich ganz gut, aber ein Einzelstudio wäre natürlich dann nochmal was Besonderes. Ja, Christian, damit haben wir das erste Thema zumindest mal so ein bisschen abgearbeitet, was so das Thema der, ich habe es falsche genannt, du hast dann passenderweise von unpassenden Bildern dann eher gesprochen. Und dementsprechend können wir auch in das zweite darauf aufbauende gehen, denn meistens ist es ja so, ein Bild fängt uns erstmal, ja, mit einem Bild schafft erstmal überhaupt eine Aufmerksamkeit in eine gewisse Richtung, und dann ist damit ja in der Regel auch eine Werbebotschaft verknüpft. Ja, und auch diese Werbebotschaft kann natürlich falsch beziehungsweise unpassend sein. Ja, und natürlich auch da wieder ein bisschen Probleme machen, dass wir am Ende das Ziel damit nicht erreichen. Vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen abholen, was das Ganze denn bedeutet, auf was man da vielleicht auch achten sollte.
Sehr, sehr gerne. Ich habe da einen ganz einfachen Satz, den ich dazu immer wieder gerne sage, und der quasi so als Überschrift eigentlich immer ganz gut fungiert, nämlich Optik zieht an und Inhalt hält fest. Ja, du hast es gerade schon gesagt, das Bild, ja, das Visuelle ist das, was uns letztendlich erstmal ja, fängt, was unser Scrolling-Pattern unterbricht, was unser Augen, unser visuelles System auf sich zieht. So. Und dann kommt natürlich der Text dazu. Und das muss natürlich auch matchen. Und da gibt es eben auch, ja, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Das fängt an von einem Einzeiler beispielsweise. Ja, und das sehe ich auch so häufig, dass dann meinetwegen auch sogar ein schönes Bild von einer Trainingssituation in einem Studio gepostet wird, meinetwegen egal, ob da jetzt ein Trainer mit bei ist oder ob da Kunden trainieren, und dann steht da drüber oder da drunter, je nachdem, ob es jetzt Facebook, Instagram oder so ist, wann startest du? Wo ich mir dann so denke, ja, heute nicht. Ja, das sind diese Floskeln, oder ich nenne die mal liebevoll Kalendersprüche, ja, die auf so schlauen Kalendern stehen, wo man dann jeden Tag so ein Blatt abreißen kann. Wann startest du? Was ist deine Ausrede? Oder Ausreden verbrennen keine Kalorien, auch sehr, sehr schön, wird auch immer gerne genommen. Ja, das hat ja keine Aussage. Ja, im Gegenteil, ich würde sogar schon fast behaupten, dass sich ganz, ganz viele eher so eine Negativantwort da überlegen. Ja, worauf wartest du? Ja, auf den Lieferando-Typen, weil ich habe mir eine Pizza bestellt. Was ist deine Ausrede? Ja, meine Netflix-Serie ist gerade so spannend. Ja, also das ist eigentlich schon fast eine Provokation, um hier eine gegenteilige Antwort geben zu können. Ja, also das ist mit Sicherheit eine Sache, die man hier auch optimieren kann, weil dann lieber gar nicht. Ja, dann würde ich echt schon fast sagen, lass das Bild einfach wirken, und dann ist gut. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die eigentlich eher nach hinten losgeht. Ja, also diese Floskeln funktionieren erstmal gar nicht. Ja, und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, sogar noch ein größeres Problem, dass sich Leute auch sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, okay, was schreibe ich da jetzt? Ja, was zu einem Thema, ja, bleiben wir aber beim Thema Rückentraining beispielsweise oder Gesundheitstraining, das einfach in so vielen Fällen versucht wird, rational zu argumentieren. Ja, das ist ja gesund, und man will ja auch im Alter fit bleiben und schmerzfrei bleiben und gelenkig und dies und jenes. Und dann kommen natürlich noch diese ganzen schönen Fachbegriffe dazu, ob es jetzt Sarkopenie ist, ob es Myokine sind. Das versteht kein Mensch da draußen. Ja, kleiner Tipp wirklich mir hier an alle: Geht mal in die Fußgängerzone, fragt mal 100, 200 Leute, was Sarkopenie ist. Ja, und dann macht man eine Strichliste und wertet das für euch selber mal aus. Und dann könnt ihr im Nachhinein überlegen, ob das Sinn macht, die Begriffe weiter zu verwenden. Aber es wird halt rational argumentiert, dass es doch Sinn macht, Training zu machen. Oder genauso wie Training ist genauso wichtig wie Zähneputzen und so weiter und so fort. Hier wird eine ganz, ganz wichtige Sache dabei vergessen. Jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, ist emotional basiert. Wir handeln emotional und begründen im Nachhinein vielleicht noch rational, dass wir dann irgendwann merken, jawohl, das hat Sinn gemacht, dass ich das gemacht habe. Aber der erste Impuls, die erste Entscheidung basiert immer auf Emotionen. Grundsätzlich ist es völlig egal, ob es die Partnerwahl ist, ob es das Auto ist, die Wohnung, die Hose, sogar meine Sachen, die ich im Supermarkt kaufe. Wenn ich Blumenkohl ekelhaft finde, dann werde ich mir nie im Supermarkt Blumenkohl kaufen, weil es eine negative Emotion für mich hat. Ja, ich will ja was kaufen, was mir schmeckt. Das heißt, jede Entscheidung, die getroffen wird, ist erstmal immer emotional basiert. Und es ist jetzt egal, ob es organische Posts sind oder letztendlich auch Werbebotschaften in bezahlten Anzeigen. Meistens lesen sich die Texte so emotional wie in Eimer Wandfarbe. Und dann muss man sich im Nachhinein natürlich auch nicht wundern, wenn die ja erhoffte Mega-Resonanz hier ausbleibt, weil die Leute sind davon einfach nicht abgeholt. Das ist einfach der Punkt. Man muss hier wirklich gucken, wie kriege ich Leute emotional aufgeladen oder wie kann ich das Thema Rückentraining beispielsweise auch emotional aufladen. Und das wirklich so transportieren und so simpel und so einfach transportieren, dass es ein Fünfjähriger versteht. Das heißt, ohne den ganzen Fachkram, ohne irgendwelche Schnickschnackbegriffe, die kein Mensch versteht, sondern ich sage das immer Leuten, das ist ganz einfach, mach den Gartenparty-Test. Ja, du stehst auf einer Gartenparty am Grill, ja, man unterhält sich und jetzt kommt auf einmal so auf das Thema Rücken. Ja, wie würdest du das jetzt einem Freund oder einem Bekannten auf einer Gartenparty erklären, so dass er danach sagt, jo, alles klar, gib mal deine Nummer, ich rufe dich nächste Woche mal an. Das ist tatsächlich hier, dann hat man eine Werbebotschaft, die am Ende auch funktioniert, die auch Resonanz bringt.
Okay, wir sehen schon, also wir müssen ein bisschen einen Mittelweg natürlich finden zwischen, wir dürfen nicht zu sehr in Floskeln verfallen, gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht zu rational argumentieren, sondern wir müssen da irgendwie einen Mittelpunkt finden. Kannst du es uns vielleicht noch so ein bisschen mit Beispielen verdeutlichen, damit es vielleicht so ein bisschen klarer wird, was könnte denn so eine Werbebotschaft sein, die eben genau diesen Weg geht, ja, die Leute emotional abholt, ihnen dabei den Weg aufzeigt und es trotzdem, sagen wir mal, eben in dieses Geflecht, reinpasst.
Das ist relativ einfach. Ich muss mir einfach nur den Gedanken machen, was ist der wirkliche Nutzen, den ich davon habe? Was ist der emotionale Benefit, den ich letztendlich oder den der Kunde dann letztendlich in dem Fall hier erfährt? Weil letztendlich ist Training in jeder Form, ja, das kann Gerätetraining sein, das kann Functional Training sein, CrossFit, EMS, es ist völlig egal, es ist ein Werkzeug. Genauso wie eine Hantel letztendlich nur ein Werkzeug ist. Und ganz einfaches Beispiel könnte man jetzt sagen, ein Staubsauger ist auch ein Werkzeug. Was macht der? Der saugt mir den Staub weg. Das ist die Funktion. Oder noch einfacher oder genauso einfach ausgedrückt, was ist ein Lippenstift? Ein Lippenstift hat eine Funktion, macht mir die Lippen rot. Aber was ist der emotionale Nutzen dahinter? Beim Staubsauger ist es eben, ich habe dadurch, durch die Funktion des Staubsaugers, habe ich eine saubere Wohnung. Was ist mein Nutzen? Was ist meine Emotion? Hey, ich fühle mich in meiner Wohnung wieder wohl, weil der Dreck weg ist. Wie sieht es beim Lippenstift aus? Die Funktion ist, ich kann mir damit meine Lippen rot anmalen. Aber was ist mein emotionaler Benefit? Ich fühle mich sexy, ich fühle mich attraktiv. Das heißt, man muss einfach immer so ein bisschen, ja, so 1 bis 2 Schritte weitergehen und man muss die Funktion einmal ganz nüchtern sehen. Was macht das Ding? Was macht das Training? So, wenn ich jetzt hier an den Maschinen oder was weiß ich trainiere, okay, dann habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Aber was ist der emotionale Benefit? Das könnte beispielsweise sein, dass ich endlich nach Jahren mit meiner Frau den Tanzkurs machen kann, den sie schon seit 5 Jahren gerne mit mir machen würde. Ich kann es aber nicht, weil ich hatte schon 2 Bandscheibenvorfälle und das kriege ich nicht hin. Ich kann beispielsweise sagen, dadurch, dass ich keine Rückenschmerzen habe, kann ich mit meinen Enkelkindern wieder auf den Spielplatz gehen, kann Fußball spielen. Ja, das sind so Sachen, beispielsweise jetzt, um beim Thema Rücken zu bleiben, funktioniert mit Abnehmen genauso. Ja, ich kann endlich mal wieder die Sachen tragen, die ich gerne tragen würde, aber jetzt kann man hier sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann in den Klamotten feiern gehen und ich lerne vielleicht neue Leute kennen. Das ist der emotionale Benefit, wenn ich eben in meinen alten Sachen nicht mehr aussehe wie eine Presswurst, so ungefähr. Das heißt, ich muss immer so ein, zwei Schritte dahinter denken, was ist dieser emotionale Benefit und über den muss ich reden. Ich kann das Thema Training, Rückentraining ganz kurz anschneiden, aber am Ende ist dieser emotionale Benefit immer das, was einen catcht.
Okay, sehr interessant. Ja, also wir sehen so ein bisschen diese Bilder. Ich habe mir gerade schon in meinem Kopf, hat sich gerade schon fast so eine Werbung für Kiesertraining gerade aufgebaut, als du von dem Bandscheibenvorfall und vom Tanzen dann gesprochen hast, habe ich mir vorgestellt, wie die Person ins Kieserstudio reinläuft, trainiert an den Geräten und im Anschluss dann quasi Bildwechsel ab auf die Tanzfläche. Sowas in der Richtung.
So, jetzt gebe ich, jetzt kommt die Verbindung. Jetzt machen wir ganz kurz den Transfer zum Werbebild. Sollte ich jetzt, wenn ich das Beispiel mal nehme, das ist super gut, ein Bild vom Training posten, oder wäre es in dem Moment vielleicht sogar ratsam, ein Ehepaar auf einer Tanzfläche als Bild zu nehmen? Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber damit kann ich das Training doch nicht symbolisieren. Ich will auch Training verkaufen. Nein, du verkaufst ja den emotionalen Benefit. Das heißt, du nimmst als Bild gar nicht das Training, nicht den Latzug, nicht die Beinpresse, nicht irgendwas, sondern du nimmst als Bild das Ehepaar auf der Tanzfläche und schreibst oben drüber, nach 10 Jahren endlich den Tanzkurs machen. Und dann hast du den Transfer, und dann hast du die Kombination zwischen Bild, Botschaft und Inhalt und Emotion.
Ja, also wir sehen schon, da kann man so diese Schiene fahren und am Ende des Tages, ich glaube, das zeigt dieses Gespräch auch gerade sehr deutlich, weil das Beispiel war nicht abgesprochen, sondern es ist jetzt einfach gerade durch die Interaktion entstanden. Und daher ist es, glaube ich, immer ganz hilfreich, wenn man sich da einfach ein bisschen austauscht, gerade auch mit dem eigenen Team, mit vielleicht jemand anderem, den man da gut kennt, um so ein bisschen die ja, Ideen entwickeln zu können. Vielleicht auch da wieder so ein bisschen die Frage, wenn es an so das Thema mit Werbebotschaften geht, fällt dir da vielleicht auch ein Beispiel dazu ein, wo du sagst, da ist es wirklich gut im Fitnessbereich gelungen, da kann man das durchaus als ein Beispiel sehen.
Ja, Beispiele kann man hier genug nennen. Ich bin auch ein Freund davon, gar nicht lange zu reden, sondern einfache kurze Slogans, einfache kurze Statements. Und letztendlich hat das ja hier einmal McFit super gelöst. Einfach gut aussehen. Ja, das ist basic. Ja, damit habe ich im Grunde schon alles gesagt. Ja, einfach gut aussehen. Oder was auch immer super gut funktioniert, oder was heißt super gut funktioniert, die Statements oder wie die das gemacht haben von Abnehmen im Liegen. Ja, das funktioniert auch. Gar nicht so diesen langen Erklärungstext, weil je länger so ein Text letztendlich wird und je mehr da drin steht, umso mehr muss ich nachdenken. Und Nachdenken ist immer ein Dealbreaker, wenn es ums Handeln geht. Ja, man sagt ja immer, um eine Handlung auszulösen, muss das Tun einfacher sein als das Denken. Ja, und sobald ich über einen riesen Text irgendwie nachdenken muss, komme ich automatisch ins Zögern. Ja, deswegen einfach gut aussehen, oder nehmen die früheren, hier Detlef die Soest, kennst du vielleicht noch, dieses einer der ersten Online-Programme. Ja, wie hat er das Ding genannt? I make you sexy. Der hat sich dumm und dusselig verdient an dem Ding. Ja, gar nicht lang. Ja, wir machen hier Workout und du kriegst von mir Ernährungspläne und dann hast du hier ein PDF mit den Übungen. I make you sexy. Zack, 500 € Deal. Funktioniert.
Okay, wunderbar. Da vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil es gibt ja durchaus auch so Leute wie mich, die jetzt nicht allzu gut sind in Sachen Werbetexte verfassen. Die Schwierigkeit hat, glaube ich, der eine oder andere, sich manchmal kurz zu fassen, sich manchmal prägnant auszudrücken oder einen guten, gerade in der Online-Welt ja auch wirklich die Leute greifenden Text zu finden. Da fällt mir natürlich dann auch so die Nutzung von solchen Tools wie ChatGPT ein. Wie stehst du da dazu? Kann mir so ein Tool vielleicht auch helfen, so eine Werbebotschaft zu finden und so ein bisschen Inspiration für mich zu holen?
Definitiv, im Ansatz. Also ich glaube, ich habe selber auch schon sehr, sehr viel mit ChatGPT experimentiert und gearbeitet. Das, was mir dabei immer fehlt, und das ist letztendlich das, was, glaube ich, jeder für sich selber da reinbringen muss, ist diese Emotionalität. Ja, ich kann ChatGPT sagen, darauf, ich brauche einen Slogan zu dem und dem Thema oder ich brauche einen kurzen Text mit maximal 10, 15 Wörtern, wie auch immer, zum Thema Training bei Rückenschmerzen Ü50. Ja, vielleicht auch noch für Männer. Ja, das kann man ja alles in diesem Prompt zusammenfassen. Und das ist schon sehr, sehr präzise. Das ist schon echt nicht schlecht. Aber am Ende ist dieses Feintuning immer noch eine Sache, die von Hand einfach passieren muss, um wirklich ja, die Emotionalität da abzuholen. Und das, was man an der Stelle eben ganz gut machen kann, wenn man so Texte hat, zeigt die der Zielgruppe. Ich glaube, jeder kennt Menschen in dieser Zielgruppe, ob das jetzt Kunden sind, ob das Verwandte sind, Freunde sind, ist völlig egal. Druckt das aus oder schreibt es auf dem Handy auf und zeigt es den Leuten und einfach mal ganz ehrlich fragen, catcht dich das ja oder nein? Ja, das ist dieses Thema Zielgruppenverständnis. Ja, ich kann reden und reden und reden. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was meine Zielgruppe am Ende des Tages hören will, dann werde ich immer dran vorbeireden. Ja, und wirklich, ich meine, das Ding ist ja kostenlos, zumindest die 3-5er-Variante, die funktioniert ja super gut. Einfach mal 10, 20 Aussagen, 10, 20 Texte mal generieren lassen, die wirklich mal von der Zielgruppe lesen lassen, sagen, okay, sag mir mal bitte deine Top 3. Ja, welcher Text catcht dich hier wirklich? Und dann kann man so ein bisschen puzzelmäßig da rangehen und am Ende dann eben auch die finale Emotion da reinbringen. Und dann kriegt man, glaube ich, schon ein ganz gutes Ergebnis.
Okay, sehr interessant. Ja, ich bin da auf jeden Fall auch deiner Meinung. Also ich glaube, gerade ChatGPT hilft mir auch relativ gut bei so einigen Texten. Auch ich habe sie, glaube ich, noch nie 1:1 übernommen, aber zumindest, dass sie einem so die Richtung gewiesen hat, in die man gehen kann, in die sowas möglich sein kann, ist es, glaube ich, als Unterstützung sehr, sehr hilfreich. Und wo wir gerade ja auch schon von ChatGPT als quasi die Nutzung eines externen Tools sprechen, können wir eigentlich auch gleich zum dritten Punkt jetzt kommen, der noch bei uns auf der Liste steht, nämlich eben die meistens ja Nichtbereitschaft, irgendwas anderes noch mit zu integrieren, eine andere Person vielleicht auch mit einzunehmen, sondern immer alles selber machen zu wollen. Vielleicht erklär uns doch mal, Christian, was meinen wir denn damit, mit diesem Fehler im Marketing, es immer selber machen zu wollen?
Ich glaube, im Marketing ist es gar nicht so sehr verbreitet, das selber machen zu wollen, weil ich glaube, ganz, ganz viele setzen hier auf die Hilfe von externen Dienstleistern und das ist auch absolut vollkommen okay, weil ich glaube, die wenigsten Studioinhaber haben Marketingstudium noch absolviert oder haben, was weiß ich, 20, 50 Bücher über Marketing, über Psychologie und so weiter gelesen. Und insofern macht es Sinn, sich natürlich hier Hilfe ins Studio zu holen, wenn es um das Thema Marketing geht. Leider Gottes kann man damit aber auch richtig, richtig fies auf die Nase fallen. Und das hat die Vergangenheit einfach auch gezeigt. Ich bin ja auch immer mal mit Studioinhabern hier im Austausch. Und was man da dann teilweise hört, das ist echt schon, naja, okay. Aber dann kann ich auch verstehen, wenn manche dann sagen, okay, ich mache es selber. Aber im Bereich Marketing würde ich gar nicht sagen, da wird Geld für ausgegeben. Das ist auch vollkommen okay. Wenn es im Bereich Beratung ist, ist es ein ganz anderes Spiel, weil da möchte ich nicht, dass mir irgendjemand auch nur ansatzweise erzählt, wie ich mein Studio zu führen habe, obwohl das eigentlich gar keiner machen will. Ja, das ist so ein bisschen der Knoten im Kopf hier. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wenn ich mir jetzt externe Hilfe hole, dann muss ich aber auch irgendwie sicher gehen, dass die Person mich versteht und letztendlich auch das für mich tun kann, was ich möchte. Und da kommen wir eben zu diesen ja, 0815-Kampagnen ja, von den Agenturen, die samstagsabends sich drei Kampagnen überlegen und dann sagen, okay, zu einem Kunden, okay, du kannst die Abnehmstudie machen, du kannst 4 Wochen Rücken intensiv machen oder machst gleich 30 Leute gesucht. Ja, such dir bitte eins von allem aus. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem. Das ist letztendlich, und da kann man am Ende auch wieder eine super gute Parallele ziehen, wenn es um das Thema Training geht. ein Trainingsplan, der für dich funktioniert, der muss nicht für mich funktionieren. Jemand, der sich einen dicken Oberschenkel mit Kniebeugen aufgebaut hat, ja, der hat wirklich vielleicht auch die Biomechanik, der hat die passende Größe, der hat die Mobilität. Das kann für 100 andere überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, diese One-Size-Fits-All-Lösung ist für mich immer die schlechteste Wahl. Das heißt, und das ist ja witzigerweise auch das, was ganz, ganz viele Studios sagen. Ja, du kriegst bei mir deinen individuellen Trainingsplan. Wenn ich das aber doch für meine Kunden mache, warum kaufe ich dann die 0815-Kampagne von der Stange? Ja, also da sollte man, glaube ich, in dem Fall darauf achten, wenn ich hier auch schon Geld ausgebe für eine Beratung, für bezahlte Werbung, ja, Facebook hier wirklich, gute dreistellige Summen pro Monat überweise, dann möchte ich das aber auch bitte so haben, dass es für mich passt. Und dann kommen wir letztendlich ja wieder zum Thema Bilder, Text und so weiter, dass das wirklich individuell gemacht wird und nicht, dass mir hier drei Lösungen präsentiert werden, sag so, jetzt such dir mal eine davon aus.
Ja, sehr interessant. In dem Zusammenhang würde ich vielleicht auch gerne noch mal was in den Raum stellen, was erst vor kurzem die beiden Jungs von Trinity, Alex und Tim, in ihrem eigenen Podcast Upshift auch gesagt haben, was ich nämlich auch in dem Kontext sehr spannend finde. Nämlich, dass sie zum Ausdruck gebracht haben, dass viele Studioinhaber im Grunde genommen dann auch immer mal wieder auf sie zukommen und dann sagen, ja, ich möchte das gerne genauso. Und dann muss die Agentur sagen, hey, halt, Moment, das ist aber gar nicht der richtige Weg, das funktioniert so gar nicht. Aber ein Studio sagt, nee, genau so will ich das. Das ist so, wie ich mir das vorstelle, so soll die Homepage aussehen, so soll meine Kampagne aussehen. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, wie soll man es am besten ausdrücken, so eine Beratungsresistenz. Da kommen wir wieder an das Thema von Beratung von vorhin, was du ja schon angesprochen hast, auch so ein bisschen widerspiegelt, dass man auf diesen Profi nicht so richtig hören will, sondern am Ende doch wieder seinen eigenen Kopf durchboxen will. Beobachtest du das auch? Siehst du das auch als ein Problem an?
Ja, definitiv, weil es ist ja auch ein Stück weit logisch. Ich gucke mal nach links und rechts und merke, Studio A oder B, von mir aus in meiner Nachbarschaft, in derselben Stadt, in der gleichen Region, so, die machen das und das und offensichtlich funktioniert das. Obwohl ich ja wirklich nie hinter die Fassade gucken kann. Ja? Ich sag mal, ruft die Leute an, die werden euch wohl kaum eure BWA faxen oder mailen oder sagen, wie viele Leute über die Kampagne wirklich gekommen sind. Aber nach außen hin ist dann immer irgendwie so dieser Schein, ja, okay, das muss ja irgendwie funktionieren. Und jetzt will ich das auch. Und da sind wir wieder genau bei diesem Trainingsansatz. Es ist genauso, als wenn ich jetzt im Studio einen sehe, der hat die Gebeine, der macht die ganze Zeit Kniebeugen. Und jetzt gehe ich zum Trainer und sage, mach mir mal einen Plan für Kniebeugen. Und das geht ganz, ganz fürchterlich in die Hose. Ja, nach 3 Wochen tun mir die Knie weh, ich habe Hüftschmerzen und nicht 1 Zentimeter mehr Oberschenkelmuskulatur aufgebaut. Und das ist einfach der Punkt, ja, da sind wir wieder bei der Beratungsresistenz, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wer auch immer hier als Berater, als Coach oder wie auch immer fungiert, den Leuten schaden will. Ja, ich erzähle doch nicht irgendwie, ja, mach das. Und ich glaube, das finde ich eher viel, viel schlimmer, wenn da eine Agentur hingeht und sagt, hey, neuer Kunde, der weiß genau, was er will. Das ist total geil, das mache ich jetzt. Ja, Hauptsache, ich kriege die Kohle. Und ich glaube, da müssten dann da sollten viel, viel mehr einfach sagen, pass mal auf, ey, bei aller Liebe. Ja, ich bin dem Geld nicht böse, ich hätte dich gerne als Kunden, aber so wie du dir das vorstellst, funktioniert es nicht. Damit rennst du voll vor die Wand. Ja, wir können das gerne hier customized, individuell für dich entwickeln. Ich kann dir da gerne Tipps zugeben, aber nee, das wird so nicht funktionieren. Und die Ironie an der Sache ist, ja, wenn es dann letztendlich auf welchem Wege auch immer dann umgesetzt wird, ja, wer ist denn dann schuld? Immer die Agentur letztendlich. Und da ist glaube ich, da ist auch mehr Mut gefordert von Agenturen, einfach zu sagen, nee. Das ist null deine Werbebotschaft, das passt nicht zu deiner Zielgruppe, das Bild ist komplett Käse. Das sollten wir vielleicht nochmal überdenken.
Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, um dieses Thema da auch so ein bisschen abzuschließen. Ja, wie du es korrekt gesagt hast, also es ist ein Aufruf am Ende des Tages an beide Seiten, sowohl die Agenturen, die, glaube ich, wenn sie ihren Job auch wirklich ernst nehmen, dann auch durchaus mal sagen sollten, hör zu, am Ende wir sind die Fachleute, wir können dir sagen, dass das nicht funktioniert und wir schmeißen hier nicht dein Geld zum Fenster raus. Und das Studio oder der Studioinhaber, die Inhaberin, wo vielleicht dann auch so genau diese Tipps einfach auch annehmen sollte. Und dann eben auch sagen sollte, okay, ich muss auch vielleicht da ein bisschen Vertrauen in die Agentur mit reinsetzen, weil am Ende da sind die Profis und nicht im Fitnessstudio. Denn in der Regel ist man im Fitnessstudio ein Fachmann fürs Training, ein Fachmann fürs Sportmedizinische. Da soll man sich auch bitte gut auskennen und dann ist es auch richtig so. Aber alles, was drumherum passiert, da darf man auch mal Hilfe annehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Hilfe anzunehmen. Denn unsere Kunden machen ja auch nichts anderes. Die kommen ja auch und nehmen unsere Hilfe an als Trainer, als die Fachleute. Und so können wir, glaube ich, auch unsere Hilfe gut von anderen annehmen.
Absolut. Und vor allen Dingen, wenn ich mich auf die Suche nach Hilfe mache, eben als, ich will jetzt nicht sagen Qualitätsmerkmal, aber als immer im Hinterkopf behalten, wenn mir jetzt irgendeine Agentur sagt, pass auf, eben, du hast hier, wir haben hier die Kampagne, wir haben die Kampagne, wir haben die Kampagne. Brecht den Call ab, sagt wirklich lieber, hey, danke, aber das ist nicht das, was ich möchte, weil letztendlich hat jedes Studio ja auch ein Stück weit Persönlichkeit. Du möchtest ja, wir sind in einem People-Business, Menschen kaufen von Menschen, ja, und die Menschen, die ins Studio gehen, die vertrauen dem Studio bzw. den Trainern zwei ganz, ganz wichtige Dinge an. Also es ist einmal die Gesundheit und einmal die Zeit, weil letztendlich die Zeit, eine Minute, die weg ist, ist weg. Ja, und ein Training oder eine Stunde im Studio, was mir nichts bringt, ja, ist vertane Zeit letztendlich. Und damit sollte man im Studio erstmal wertvoll umgehen und letztendlich sollte man dann eben auch gucken, dass sich jemand, der einem schon dabei behilflich ist und behilflich sein will, hier das Studio voll zu machen, Kunden zu generieren und so weiter, sich die Zeit nimmt und sich das wirklich genau anguckt. So, pass auf, wir machen das genau so. Das ist das, was letztendlich zu dir passt.
Sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, Christian, an der Stelle, dass du uns diese ganzen Punkte hier mitgegeben hast. Ich denke gerade, dass sich nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, ja, dass man sich vielleicht mal ein bisschen seine eigenen Werbebilder mit Blick auf die Zielgruppe nochmal überdenkt, dass man versucht, eine Werbebotschaft im Sinne des emotionalen Abholens genau dieser Zielgruppe natürlich zu generiert und am Ende des Tages, dass man, glaube ich, auch nicht davor gefeit ist, externen Ratschlag anzunehmen und da durchaus auch eben mal jemanden zu vertrauen, der das Ganze auch zu seinem Hauptberuf gemacht hat, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und damit wollen wir es auch bei der Folge heute belassen. Wir sind auch schon wieder 45 Minuten hier am Reden. Die Zeit verfliegt, Christian, gell? Es ist immer wieder unglaublich. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aber auch vielen Dank natürlich an dich, lieben Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast und uns beiden diese ganze Zeit hier geschenkt hast, uns zugehört hast und hoffentlich auch für dich einige wertvolle Infos mitnehmen konntest. Wenn du jetzt mit dem Christian noch in Kontakt treten möchtest, dann schau gerne in die Shownotes, wie schon angesprochen, da findest du unter anderem den Link zu deinem Podcast, zur Facebook-Gruppe, Fitnessstudio-Inhaber und natürlich auch direkt zu ihm persönlich die Kontaktdaten. Da kannst du gerne auch natürlich nochmal Kontakt aufnehmen und die ein oder andere Nachfrage noch stellen. Ja, und bevor wir jetzt hier natürlich den Podcast abschließen, möchte ich wie immer auch heute meinem Gast das letzte Wort überlassen. Lieber Christian, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
Denk daran, mit Marketing fängt alles an. Ja, ihr könnt das geilste Studio haben, ihr könnt der kompetenteste Trainer auf diesem Planeten sein, ihr könnt sogar ein super guter Verkäufer mit einer exorbitant hohen Abschlussrate sein. Wenn euch da draußen kein Mensch kennt, habt ihr keine Mitglieder, ihr verdient kein Geld und ihr seid am Ende des Tages einfach nicht happy. Ja, und der Weg eben dazu ist Marketing. Und wenn ihr beim Marketing 80-85% eurer Hausaufgaben macht, alles richtig macht, dann kommt der Rest von alleine. Ja, Marketing ist wirklich der Anfang und deswegen setzt euch wirklich mit dem Thema auseinander, lasst es nicht so nebenbei laufen, sondern reserviert mal die eine oder andere Stunde in der Woche wirklich mal Zeit dafür, um euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es wird euch definitiv nicht schaden.
Absolut. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.